Womit wir schon von Anfang an sehr gerne gebrochen haben, war dieses Bild davon, wofür Kinder sich interessieren, was aber von Erwachsenen thematisch abgesteckt wurde. Also das, was die Erwachsenen den Kindern sozusagen zugetraut haben oder zugemutet haben, wo das Interesse eines Kindes anfängt und aber auch vor allem, wo es aufhört, da haben wir super schnell gecheckt, ey, dieses Feld ist viel zu eng bespannt. Das stimmt so einfach nicht.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Florian Sump. Meiner Generation ist Flo womöglich noch als Schlagzeuger der Band Echt bekannt, mit der er als Teenager eine zwar kurze, dafür aber umso steilere Karriere hingelegt hat. Kindern und Familien dürfte er heute aber vor allem als eines von drei Mitgliedern der Band Deine Freunde bekannt sein. Als die selbsternannte coolste Kinderband der Welt vor rund 13 Jahren die Kindermusikbühne betrat, atmeten Eltern und Medien gleichermaßen erleichtert auf. Endlich mal richtig gute Musik für Kinder. Dabei sind Deine Freunde gar nicht die erste und ganz sicher auch nicht die einzige Band, die moderne Kindermusik macht. Zweifellos aber die hierzulande bekannteste und wohl auch erfolgreichste. In ihren Liedern greift Flo und seine Bandkollegen Lukas und Pauli alle möglichen Themen aus dem familiären Alltag auf, beweisen dabei stets einen guten Humor und unterlegen das Ganze mit den, wie sie selbst sagen, dicksten Bässen der Branche. Mit diesem Erfolgsrezept sind Deine Freunde inzwischen regelmäßig in den größten Konzerthallen des Landes unterwegs und haben sich einen festen Platz in den Ohren und in den Herzen junger Familien erspielt. In wenigen Wochen startet die Band nun ein ganz neues musikalisches Experiment. Zusammen mit der Stüber Philharmonie gehen Deine Freunde im April auf große Orchestertour und präsentieren ihre Musik dabei nicht nur in einem ganz neuen Sound, sondern auch in ausgewählten Konzerthäusern in ganz Deutschland. Grund genug, Flo für ein Gespräch in diesen Podcast einzuladen. Natürlich habe ich die Gelegenheit genutzt und mit ihm über weitaus mehr als nur die anstehende Orchestertour gesprochen. Was das Geheimnis ihres Erfolgs ausmacht, was man Kindern inhaltlich zutrauen darf und wieso sie das coolste Publikum der Welt sind, auch das erfahrt ihr also in dieser Folge von Wieso, Weshalb, Warum mit Florian Sump von der Band Deine Freunde. Viel Spaß! Flo, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Moin. Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Du stehst ja mit deiner Band, Deine Freunde, kurz vorm Start von eurer großen Orchestertour. Und ich unterstelle mal, dass das für euch als eingespieltes Team trotzdem auch ziemliches Neuland ist. Müsstest du nicht eigentlich viel mehr im Proberaum stehen, anstatt jetzt hier mit mir zu sitzen und ein Interview zu führen?
Ich war Gott sei Dank schon im Proberaum, sonst wäre ich jetzt auch sehr nervös. Es wird auch noch weitere Proben geben, allerdings nicht heute, deshalb können wir ganz befreit einen aufschnacken. Ja, aber die Unterstellung, die ist richtig, das ist Neuland für uns und das ist tatsächlich auch ein sich radikal aus der eigenen Komfortzone entfernen. So, weil wir haben das jetzt 13 Jahre, haben unsere Konzerte immer ähnlich gespielt. Sie sind zwar größer geworden im Laufe der Zeit und wir konnten uns von Tour zu Tour mehr Gedanken machen, wie wir was umsetzen wollen. Aber das Prinzip war immer das gleiche. Wir drei auf der Bühne, die Beats kommen von Pauli, der feuert die ab von seinem DJ-Pult aus und das war's. Und jetzt stehen wir halt plötzlich mit knapp 80 Menschen auf der Bühne, die alle Live-Instrumente spielen. Die Konzerte werden bestuhlt sein. Niemand wird tanzen und eskalieren, so wie wir das kennen. Also es ist ein komplett neuer, anderer, aber auch ganz spannender Rahmen für uns.
Ja, ich find's auch mega spannend und ich würde das natürlich auch zum Aufhänger dieses Gesprächs machen wollen. Wir kommen aber später nochmal drauf zurück und sprechen ein bisschen ausführlicher drüber. Ich mache am Anfang mit dir lieber einen Einstieg, den ich mit allen Gästen in diesem Podcast mache.
Ja.
Nämlich, ich werfe mal einen kleinen Blick zurück in deine eigene Kindheit und da speziell in deine Medienbiografie. Also mich interessiert immer so ein bisschen, womit haben sich denn eigentlich meine Gäste selbst in ihrer Kindheit so beschäftigt? Was haben sie gerne gehört, gelesen, sich im Fernsehen angeschaut? Deswegen einleitend die Frage auch mal an dich. Was hat dich denn als Kind eigentlich so im Medienkosmos fasziniert? Womit hast du dich beschäftigt?
Grundsätzlich hat mich alles fasziniert, was im Fernsehen lief. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass meine Brüder und ich sehr wenig Fernsehen gucken durften. Jetzt nicht so gar nicht, aber doch in unseren Augen viel zu wenig. Und was ich immer gerne gemacht habe, da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, da habe ich schon von vielen anderen Menschen gehört, dass sie das ähnlich gemacht haben, war, sich sonntagmorgens klammheimlich vor den Fernseher zu schleichen, während die Eltern noch schlafen, und dann Cartoons zu gucken. Und das, also das ging immer so lange gut, bis wir erwischt wurden, dann musste der Fernseher wieder ausgemacht werden. Aber das habe ich geliebt, und ich war natürlich um jede Folge froh, die ich bis zum Ende gucken konnte. Da gab es die Zeichentrickserie von Ghostbusters, dann gab es die Teenage Mutant Ninja Turtles, Saber Rider, alles so so Cartoons und Zeichentrickserien aus den 80ern, glaube ich, oder die teilweise schon in den späten 70ern produziert wurden. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, und da fand ich auch immer, dass ich noch nicht genug geguckt habe, fanden meine Eltern dann aber schon. Wo ich allerdings eine Flatrate hatte, was ich immer so lange machen durfte, wie ich wollte, waren Hörspiele hören. Und das habe ich dann auch bis zur Grenze ausgereizt. Hab drei Fragezeichen, TKKG oder auch so alte Märchenkassetten habe ich sehr viel gehört. Und ich habe aber auch sehr schnell, ich glaube, da waren wir so 6 und 7 Jahre alt, ich hatte so einen Kassettenrekorder, der eine Aufnahmefunktion hatte, wie die meisten Kassettenrekorder, die es irgendwie früher gab. Und dann habe ich angefangen, mit Freunden und meinen Brüdern eigene Hörspiele mir auszudenken. Und wenn man dann, es gab noch den Pauseknopf auf diesem Kassettenrekorder, und wenn man dann die aufgenommenen Stimmen, wenn man den Pauseknopf so zur Hälfte reingedrückt hat, also nicht ganz runtergedrückt, sondern nur so angedeutet, dann wurden die Stimmen so schlumpfig, weil die so beschleunigt wurden. Und das war für uns... Das war für uns das Allergeilste, so da so eigene Hörspiele zu produzieren. Also ich habe gerne konsumiert, aber ich bin auch sehr früh schon selber so ins Machen gekommen, weil ich Bock hatte, Spaß zu haben, so damit mich auszudrücken.
Ach, sehr witzig. Ja, ich erzähle immer wieder gerne, dass eine meiner ersten Medienerfahrungen als Kind die war, dass ich eine Lücke, die ich selber durch diese Rekordtaste am Kassettenrekorder mal erzeugt habe, versucht habe, auf dieselbe Weise auch wieder zu füllen, indem ich sie nochmal gedrückt habe und die Lücke singend wieder versucht habe zu stopfen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also, aber insofern teilen wir da vielleicht ein bisschen eine Erfahrung mit diesen schönen analogen Geräten.
Ja, wunderbar.
Ich komme nochmal auf diese Figuren zurück. Du hast gerade jetzt schon einige Formate benannt, TKKG und drei Fragezeichen, was weiß ich nicht alles. Gab es so ganz bestimmte Medienfiguren, Medienheldinnen, sagen die Pädagogen immer so gerne, die dich irgendwie besonders begeistert oder geprägt haben, denen du so nachgeeifert hast oder sowas?
Gab's ja, alles, was gekämpft hat damals. Alles, was irgendwie in Richtung Karate oder Kung Fu ging. So. Ja, fand ich die Mischung aus Härte auf der einen Seite und aber Eleganz auf der anderen Seite. Also ich habe mir zum Beispiel auch bei dann meinen Nachbarsfreunden, wo die Eltern arbeiten waren und wir bei denen immer heimlich so Sachen glotzen durften, konnten, die wir eigentlich noch nicht gucken durften, haben wir auch so uns die ganzen alten Bruce Lee-Filme, Der Mann mit der Todeskralle und sowas angeguckt. Und da fand ich schon immer so diese fließenden Bewegungen beim Kung Fu, dieses Elegante, was mit der Härte verbunden war. Das hat mich schon als Kind immer total fasziniert. Habe ich mich auch draußen irgendwo hingestellt, versucht, diese Bewegung nachzumachen und dabei ja gar nicht gefährlich auszusehen, sondern ich wollte einfach auch aussehen wie jemand, der das voll kann. Was nicht der Wahrheit entsprochen hat.
Ja, ja. Aber interessant finde ich ja jetzt auch, dass du bei dem, was du gerade schon erzählt hast, der Begriff Kindermusik überhaupt noch nicht gefallen ist. Da muss ich ja nochmal nachhaken, wo er selber doch auch Musik für Kinder macht. Also hat dich das als Kind auch irgendwie beschäftigt oder gar nicht so sehr?
Also mich hat unser Bandfreund Rolf Zukowski vielleicht die ersten 5 Jahre meines Lebens begleitet. Und dann, ab dem Zeitpunkt, fand ich Musik für Kinder nicht mehr so interessant. Jedenfalls nicht so interessant wie Musik für Erwachsene, die ja auch von Kindern gehört werden kann. Aber das fand ich dann schlagartig cooler als alles, was ich vorher in der Kita gehört habe. Und habe mich ab dem Moment halt für Erwachsenenmusik interessiert und begeistert. So, und ich, also wenn es damals was gegeben hätte, wie das, was wir jetzt heute mit deine Freunde machen, dann hätte mich das ziemlich sicher abgeholt, aber gab's ja noch nicht. Und so habe ich mich dann direkt um den Markt der Größeren gekümmert.
Naja, Hip-Hop hatte ja zu der Zeit generell auch noch einen schweren Stand in Deutschland und an Hip-Hop für Kinder war vielleicht mal gar nicht zu denken, ne? Also.
Nee, das ging los, als ich 11 war, glaube ich, oder so, 10 oder 11, dass Hip-Hop in Deutschland auch ankam, auf Deutsch dann auch.
Ja, genau. Ja, schön. So viel vielleicht einfach erstmal zu dem, was du medial dir als Kind so reingezogen hast. Ein zweiter Aspekt, der in diesem Podcast, wenn man so will, als Standard gesetzt ist, ist der, mal ganz kurz auf die Berufsbiografie meiner Gäste zu schauen. Ist bei dir gar nicht so einfach. Ein LinkedIn-Profil oder sowas findet man jetzt nicht direkt. Aber man kann natürlich auch viel über dich lesen. Du hast schon viele Interviews gegeben. Und ich habe mal deine Berufsbiografie jetzt total runtergebrochen auf 3 Begriffe. Ja. Popstar, Erzieher und wieder Popstar, wenn ich das jetzt mal so ganz kurz zusammenfasse.
Ja, so lässt sich das zusammenfassen.
Ja, ist das eine Verkürzung, die für dich okay ist und bei der du mitgehen kannst? Oder würdest du das lieber noch ein bisschen ergänzen wollen?
Nö, das ist total okay. Es kommt ja darauf an, wie weit wir in irgendwelche Themen einsteigen wollen. Und grundsätzlich, um meinen beruflichen Werdegang festzuhalten, ist genau das, was ich gemacht habe. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass ich, bevor ich als Erzieher und auch nie als ausgebildeter Erzieher, sondern so als Quereinsteiger in die Kinderbetreuung gegangen bin, habe ich einige Jahre, nämlich nach dem ersten Mal Popstar sein, auch wenn das komisch klingt, wenn ich das selber sage, also nach dem Ende von meiner Band Echt, als wir uns dann aufgelöst haben und jeder von uns so gucken musste, was er so macht, habe ich ein paar Jahre lang 3 bis 4 Jobs gleichzeitig gehabt aus den verschiedensten Bereichen, die ich dann alle auch, also oft nur für kurze Zeit gemacht habe oder so. Da ging es einfach stumpf darum, Geld zu verdienen, um die Miete des nächsten Monats und das Essen zahlen zu können. Mhm. Und in der Kinderbetreuung oder im pädagogischen Bereich war es dann das erste Mal nach der Musik so, dass ich richtig Fuß gefasst habe und gemerkt habe, hier kann ich bleiben, weil hier bringt es irgendwie Spaß. Hier ist zwar auch anstrengend, aber hier bin ich richtig so. Hier mache ich was gut. So. Und da bin ich dann 10 Jahre auch geblieben in diesem Job. Auch in verschiedenen Einrichtungen, aber in der Pädagogik allgemein.
Ja. Und ich meine, wir müssen das jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht allzu sehr vertiefen, aber man könnte vielleicht schon sagen, das habe ich zumindest hier und da auch mal gelesen, dass das schon auch ein Stück weit einen Einfluss hatte auf die Gründung eurer Band, ne? Deine Freunde.
Ja.
So diese Erfahrung aus dieser Zeit.
Mhm. Ja, das setzte sich zusammen daraus, dass in fast jeder Einrichtung, in der ich war, gab es halt so diese eine Grabbelkiste mit Musik für Kinder, wo gute Sachen dabei waren irgendwie, aber teilweise dann auch wirklich schon über 30 Jahre alt, was ja, alte Musik ist ja geil oft so, das soll nichts Schlechtes darüber aussagen, aber es war halt in meinen Augen viel zu wenig. Es waren 3 oder 4 CDs, die da lagen und ich habe immer so auf diese leeren Kisten mit Musik für Kinder geguckt und dachte irgendwann so, ja, das kann zwar irgendwie nicht sein, zumal ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich meine Privatmusik, die ich zu Hause gerne höre, wenn ich die mitbringe, und wir die zum Beispiel beim Aufräumen hören oder einfach so im Alltag mit den Kindern, dass das was mit denen macht und dass sie da auch Bock drauf haben und ganz gierig danach sind, eigentlich neue Musik kennenzulernen und in sich aufzunehmen. Und dann hatte ich irgendwann den Gedanken, wenn ich jetzt auch noch versuche, in der Musik was zu erzählen, was deren Lebenswirklichkeit ein bisschen abbildet oder wo sie sich gesehen fühlen, das wäre doch eigentlich geil. Sowas gibt's doch momentan gar nicht so richtig. Und das habe ich dann gemacht. Also das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mit Lukas und Pauli zusammen und erstmal nur einen Song. Aber das hat dann gleich so gut funktioniert. Die Kinder waren so, nochmal, spiel das nochmal und so. Und da dachte ich dann, okay, wir sind an was dran, was auf jeden Fall verfolgenswert ist.
Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld jetzt auch gefragt, wie tief wollen wir nochmal in eure Gründungsgeschichte einsteigen und was muss man über deine Freunde eigentlich noch erzählen? Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich werden die allermeisten HörerInnen dieses Podcasts euch kennen und man muss da nicht mehr groß erklären, was ihr eigentlich macht und wer ihr seid. Um das trotzdem aber ein bisschen schnell durchzuspulen, habe ich mir überlegt, wir machen das jetzt mal in Form eines ganz kurzen Fragebogens einfach. Ich gebe dir einfach nur ein Stichwort und du kannst sehr kurz einfach mal drauf antworten, was als Antwort gesagt werden muss. Und dann ist vielleicht auch der Kosmos nochmal klar, in dem wir uns hier bewegen. Wäre das okay für dich?
Ja, gerne.
Also, fangen wir mit dem Gründungsjahr mal an. Deine Freunde, seit wann gibt's euch?
Erstes Album 2012. Ende 2011 haben wir uns gegründet.
Mhm. Erster Hit?
Schokolade. Und auch übrigens das erste Lied, was wir überhaupt gemeinsam geschrieben haben, gleich bei unserem allerersten Treffen. 3 Stunden später war der Song, so wie er jetzt ist, fertig.
Ja. Erster Bandname?
Rolf zu Kopfnick.
Das hat ein bisschen zu tun mit dem zweiten Punkt, der jetzt auch noch kommt. Erster prominenter Fürsprecher, oder?
Der erste und wirklich auch mit, ja, der hat uns geholfen auch einfach. Rolf Zukowski. Förderer und Freund der Band Deine Freunde bis heute.
Ja, ist es richtig, wenn ich das so verkürzt sage, dass ihr mehr oder weniger der Anlass wart, dass er damals das Label nochmal dann gegründet hat, auf dem ihr ja mit euren ersten Platten erschienen seid?
Ob wir der Anlass waren, weiß ich gar nicht. Sagen wir einfach mal ja.
Okay. Anzahl der Bandmitglieder?
3.
Musikalisches Genre?
Der Bodensatz ist Hip-Hop und ab da darf es aber auch alles andere werden. Das ist oft bei uns von Lied zu Lied unterschiedlich. Es kann von Elektro bis auch mal so Gabba-Techno-Kram, kann es aber auch mal schlageresk werden. Also da bringen wir verschiedene Geschmäcker zusammen und unterliegen keinen musikalischen Authentizitätswahn.
Mhm. Okay, lass ich erstmal so stehen. Ich glaube, wir kommen danach nochmal drauf zurück.
Okay.
Anzahl der bislang veröffentlichten Alben?
Ich glaube 8. Wenn man, wir haben zwischendurch mal ein Album, was wir ganz bescheiden Hits, Hits, Hits genannt haben. Das war eine Art Best-of-Album. Mhm. Wenn man das mitzählt, dann sind wir jetzt bei 8.
Mhm. Komme ich auch drauf, ja.
Okay, gut.
Das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, eine Schätzung reicht mir, aber Anzahl der bisher gespielten Konzerte? Boah. Habt ihr das mal so grob überschlagen?
Wir sind ja eine fleißige Band, was das Bespielen des Live-Sektors angeht. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, wenn wir sagen, vielleicht pro Jahr 50 Konzerte, 10 Jahre lang. Nehmen wir mal eine schöne Runde 500.
Das bislang größte Konzert, welches würdest du da nennen? Ihr spielt ja nun wirklich große Hallen und auch Festivals und so.
Also ja, da ist natürlich die Frage, ob man Festivals überhaupt mit reinrechnen darf, weil da kommen die Leute ja nicht nur in erster Linie für einen selber, sondern auch für viele, viele andere Bands. Das größte eigene Konzert bisher war, glaube ich, in München. Es gibt da viele, die ungefähr gleich auf sind. Es ist so bei 6.500 Menschen. Und dann genau in München war es das Tollwood oder... Hier in Hamburg spielen wir dann ja auch, anstatt einmal in der Halle für 15.000 zu gehen, spielen wir dann lieber dreimal in der 5.000er Halle, weil wir uns da so zu Hause fühlen bei dieser Größe mittlerweile. Vielleicht ändert sich das irgendwann noch, aber wir, ja, lieber dreimal 5.000 als einmal 15.
Ja, das muss man ja echt mal festhalten, das ist ja im Kindermusikkosmos schon wirklich sehr, sehr speziell und ich wüsste nicht, dass es irgendeine Band in diesem Bereich gibt, die da auch nur annähernd euch das Wasser reicht, was einfach diese Dimensionen angeht, so, ne? Das ist schon echt krass. Kommen wir auch nachher nochmal drauf, einen letzten Punkt habe ich nochmal aus diesem kurzen Fragebogen, auch da reicht mir eine ungefähre Schätzung, Anzahl der bislang gegebenen Interviews.
Ich würde wahrscheinlich auch sagen, dann so um die 500 vielleicht.
Ja, krass.
Gedacht, so in Promophasen, wenn es darum geht, ein neues Album zu bewerben oder überhaupt eine neue Veröffentlichung, ein Hörspiel, Buch oder so, versucht man natürlich so öffentlichkeitswirksam wie möglich sich aufzustellen. Und dann gibt es auch immer Leute, die Bock haben, mit uns zu reden, dankenswerterweise. Und wir reden dann auch gerne und nehmen dann die Gelegenheit wahr. Ja, ich sag jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen, wahrscheinlich auch so 500 Interviews.
Also ich frage das nicht ganz ohne Grund, ne? Weil in der Tat, ich nehme das auch so wahr, man kann schon sehr, sehr viel über euch lesen, speziell von dir auch, weil ich glaube, du wirst gerne auch immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, vorgeschickt, wenn es darum geht, Interviews zu geben. So, du machst das wirklich sehr, sehr viel. Und ich habe in einem Podcast von Detektor FM dich sagen hören, das fand ich ganz interessant, dass du dem Feuilleton ein sehr spürbares Interesse an eurer Arbeit unterstellt hast. Ja. Und zwar gar nicht nur so sehr an eurer Arbeit, sondern letztendlich ja auch irgendwie so an eurer Meinung zu allen möglichen Themen. Also ich habe eines der letzten Interviews, was ich mit dir gelesen habe, war in der Zeit, da ging es eher ganz privat um eurem Umzug und die Frage vom Wohnungsmarkt in Hamburg und so. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, hat ja nicht dezidiert mit eurem künstlerischen Schaffen zu tun.
Ja.
Finde ich ganz interessant, dass da so ein großes öffentliches Interesse, nicht nur an eurer Arbeit, sondern ja offensichtlich auch an eurer Meinung zu eben auch so gesellschafts- und familienpolitischen Themen besteht. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich habe keine Ahnung. Auf der einen Seite freue ich mich ja über dieses Interesse, auf der anderen Seite denke ich auch, das ist vielleicht auch ein Trugschluss, dass wir so zu allem was sagen können, nur weil wir zufällig gute Kindermusik machen. Und das, was wir machen jetzt so, dass man uns da wahrscheinlich anmerkt, dass wir da ganz viel Liebe reinstecken und dass wir das auch sehr, sehr gut machen wollen. Und dadurch, dass es uns gelingt, die Kinder oder die Familien mit unserer Musik irgendwie so anzusprechen und abzuholen und denen was Neues zu bieten, auch bei Konzerten, bedeutet das ja noch lange nicht, dass wir wirklich auch gesellschaftlich relevante Dinge zu sagen haben. In manchen Zusammenhängen haben wir das vielleicht und da sind wir dann auch bereit, unsere Meinung dazu durch ein Mikrofon kundzutun. Allerdings, zum Beispiel hast du gerade mein Zeitinterview, was unseren Umzug angeht, angesprochen. Und das habe ich danach tatsächlich ein bisschen bereut. Nicht, weil ich ich habe das mit einer wahnsinnig netten Interviewerin, die auch in meinem alten Viertel gelebt hat, gemacht, die ich persönlich sehr schätze. Und wir haben auch ein wirklich tolles Gespräch über so Umziehen mit Familie gemacht. Und mein Hauptaugenmerk lag eigentlich darauf, ich wollte eigentlich mehr über diesen emotionalen Teil reden, wie krass es ist, wenn man Kinder hat, die vielleicht schon jetzt nicht mehr Kleinkinder oder Babys sind, sondern schon die Welt so mitbekommen, was für ein großer Schritt das ist und wie kalte Füße man da auch zwischendurch bekommt, wenn man sich dazu entscheidet, seinen Lebensmittelpunkt nochmal ganz woanders hinzuverlegen und irgendwie so einen Neustart zu wagen und auch da seine Komfortzone zu verlassen. Und was ich aber unterschätzt habe in dem Moment, ist, dass das Thema Mieten in Hamburg oder überhaupt, ist ja kein Hamburg-spezifisches, sondern ein allgemeines Phänomen, der Mietwahnsinn, die Mietpreise, die steigen, dass das ein total sensibles Thema ist. Und wenn ich da auch nur einen Satz zu sage und zum Beispiel sage, ja, und ich finde auch, Hamburg ist auch scheiß teuer geworden, so, dass das dann die Headline ist. Also ich war das erste Mal am nächsten Tag in der Mopo, meine Aussage war da, dass nicht das Top-Thema, aber eins drunter. Ich war das zweite Top-Thema, dass ich mich zu den Mieten geäußert habe. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Und es war irgendwie, steht zu dem, was ich gesagt habe. Aber ich war mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst darüber, dass ich da mit so einem Nebensatz irgendwie sowas lostrete. Das wurde dann auch viel zitiert. Und dann wurde da echt einen Tag lang drüber berichtet. Und mir war das unangenehm. Und ich habe gemerkt, ich stehe zwar zu dem, was ich gesagt habe, aber ich will eigentlich gar nicht der Typ sein, der sich jetzt zu allem äußert oder so. Besonders dann nicht, wenn das jetzt kein Herzensthema bei mir ist. Ich finde, Mieten sind zu teuer, aber ich gehe nicht dafür nach draußen, halte mir ein Megafon vor die Nase und dafür bin ich nicht da.
So. Ja, verstehe.
Das können andere Leute besser, die da auch fundiertere Meinungen zu haben. So.
Dann will ich mal gucken, wie gut mir das jetzt heute gelingt, sagen wir mal, ein Gespräch mit dir zu führen, das dich nicht nur auf deine Aktivität als Musiker irgendwie so reduziert, aber
wir können gerne das
Ganze in den Kontext einbettet.
So, klar.
Ne? Ja, genau. Ja. Wir fangen aber jetzt mal wirklich nochmal ein bisschen bei eurer Karriere an. Mir ist so eine Frage nochmal aufgekommen, die muss ich unbedingt mal loswerden. Als ihr losgelegt habt mit deine Freunde, da gab es am Anfang schon so vereinzelt, würde ich mal sagen, Menschen, die euch unterstellt haben, dass ihr so eine Art gecastetes Projekt von der Musikindustrie wert, das mehr oder weniger so zur Cashcow der Kindermusikszene gemacht werden soll. So nenne ich es jetzt mal irgendwie. Ja. Ich muss dir das, glaube ich, nicht erzählen. Du hast das selber mitgekriegt. Ihr habt auch teilweise öffentlich darüber gesprochen. Euer Gründungsprozess verlief ja damals tatsächlich ein bisschen anders. Und insofern interessiert mich mal so ganz grundsätzlich nochmal, mit welcher Art von Widerständen ihr es da anfangs eigentlich zu tun hattet, als ihr deine Freunde gegründet habt und wie ihr damit so umgegangen seid. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also ehrlich gesagt, das waren kleine Luxusprobleme, die wir da hatten. Das war jetzt nicht so, dass wir gegen sehr viele Wände gelaufen wären oder so, denn was über allem steht, war, dass wir von Anfang an, als wir die ersten Demos fertig hatten und die ersten kleinen Auftritte gemacht haben, haben wir von Anfang an so viel Zuspruch bekommen. Jeder Vorwurf des Kalküls oder so, der uns damals ein bisschen genervt hat, war aber trotzdem eigentlich nichts verglichen zu der Liebe, die uns da entgegenschwappte. Deshalb, das will ich nur einmal grundsätzlich klarstellen, das sind so Luxusprobleme gewesen. Aber ich glaube, es lag daran, dass ich mal eine musikalische Vergangenheit hatte mit echt und dass Lukas mal den Tigerentenclub moderiert hat und dass Pauli natürlich Teil der Band Fettes Brot war. Also wir waren alle schon irgendwo mal zu sehen, sind schon mal irgendwo aufgetaucht. Und dadurch lag dann vielleicht für einige Menschen der Gedanke nahe, dass wir irgendwie so zusammengesetzt und geformt wurden, um jetzt die Kinderzimmer zu entern. So. Was aber schon damals total absurd war, weil wenn das so eine erfolgsversprechende und auch wirtschaftlich vielversprechende Idee gewesen wäre, sowas zu machen, wie wir das gemacht haben. Also so das sichere Pferd, die Cash Cow, auf die man setzen kann. Warum hat das dann niemand vor uns gemacht? So, das muss, da müsste ja jemand einen ganz genialen Plan gehabt haben, so, und dann auch noch uns drei ausgesucht haben. Nee, all das ist natürlich in Wirklichkeit nie passiert. Wir haben wirklich einfach angefangen, Musik zu machen. Lukas hat, glaube ich, ein halbes Jahr den Tigerentenclub moderiert. Das war die kleinste Station seines Lebens. Ich habe seit über 10 Jahren mit echt nichts mehr gemacht. Und wenn ich zwischendurch Musik gemacht habe, dann war das so Hip-Hop-Musik im Untergrund irgendwo. Also da gab es keine bestehenden erfolgsversprechenden Strukturen, in denen wir uns bewegt haben, sondern wir waren eher so drei Typen, die ein bisschen so total auf der Suche noch waren, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen und nur wussten, wir haben Bock, Musik zu machen und Videos dafür zu drehen und so uns irgendwie kreativ auszutoben. Aber es gab keinen Plan. Und auch als wir gemerkt haben, dass es uns Spaß bringt, diese Art von Musik zu produzieren, haben wir erstmal uns weiter jede Woche getroffen und geguckt, wohin führt uns das, wie viele Stücke, wie viele Lieder können wir noch schreiben, die in diese Richtung gehen. Und dann hatten wir nach 4-5 Monaten, glaube ich, schon unser erstes Album zusammen und dann erst angefangen, da geschäftlich drüber nachzudenken, ob man das vielleicht wirklich veröffentlichen könnte, ob wir versuchen könnten, damit mehr zu erreichen, als in Altona im Hinterhof vor 50 Leuten Konzert zu spielen.
Aber das hat sich ja noch ein bisschen weitergezogen, also zu Zeiten, als ihr dann schon Konzerte gespielt habt und so, auch das habt ihr mal beschrieben, wenn es dann darum geht, einfach Venues zu finden, bei denen man spielen kann. Ja?
Ja,
und das so in Konzerthallen, die eigentlich eher für Erwachsene sind und so, dass euch Leute komisch angucken und sagen, was soll das hier, was ist das überhaupt, was ihr macht und so. Auch solche Situationen scheint es ja gegeben zu haben. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich will da niemandem Unrecht tun, aber lokale Techniker von Clubs, in denen Musik aufgeführt wird, die einen noch nicht kennen, weil sie noch nie was von einem gehört haben oder so, die haben in der Regel schon mal nicht so viel Bock, wenn du da mittags schon reinkommst oder morgens nachmittags ein Konzert spielen willst. Läden, in denen sonst nur abends, die von Erwachsenen bevölkert werden, sollen jetzt plötzlich irgendwie Kinder, die schwer ruhig zu halten sind, rumspringen. So, das war, wir sind da auf die ersten Jahre auf extrem viel Skepsis gestoßen, immer dann, wenn wir neu irgendwo reingekommen sind, sozusagen. Und dann später kannten uns die Leute natürlich, und dann war es so, haben die sich auch auf uns gefreut, weil die gemerkt haben, dass wir irgendwie coolen Umgang mit den Leuten pflegen und dass wir irgendwie nett und zugänglich sind und so. Aber die ersten Jahre war das wirklich so, was wollen die denn jetzt hier? Was soll das denn jetzt hier? Kinderkonzerte, wer hat mir den Scheiß eingebaut? Und jetzt muss ich hier noch Samstagnachmittag stehen und irgendwelche Lichtkarren für die ausjustieren, so. Da sind wir schon oft sehr schlechter Laune begegnet, ja. Aber das haben wir dann versucht, mit unserem Charme irgendwie wieder wettzumachen. Und meistens war es dann auch so, dass auch die harten, genervten Typen, es sind ja oft dann Typen, die in diesen Bereichen arbeiten, wenn die dann gesehen haben, was passiert und wie das so, was das so mit einem macht, wenn Kinder inbrünstig Lieder mitsingen und da voller Begeisterung irgendwie ein Konzert verfolgen, dann waren sie uns danach meistens schon wirklich wohler gesonnen, ja.
Naja, man muss wirklich sagen, wir reden von einer Zeit, die jetzt auch schon über 10 Jahre zurückliegt im Grunde genommen. Ne? So, das ist
ja eine, das waren wirklich die Anfangsjahre. Nee, in der Gegenwart ist es ein bisschen anders, ja.
Ja, ja. Von außen wird euch ja dann auch durchaus häufig die Rolle zugesprochen, dass ihr die Kindermusik revolutioniert habt oder vielleicht sie sogar auch revolutionieren wolltet. Weiß ich nicht, ob du das euch selber überhaupt auch so zuschreiben würdest, aber die Frage, die mich damit grundsätzlich interessiert, ist vor allen Dingen die, wie sehr ihr eigentlich auf das schielt, was andere in eurem Bereich so machen. Interessiert euch das und versucht ihr euch da gezielt davon auch irgendwie abzugrenzen oder vielleicht auch inspirieren zu lassen oder ist euch das ziemlich wurscht?
Generell, glaube ich, haben wir immer Bock, Menschen zu treffen und wenn jemand etwas, also früher war ich anders, ne? Da war ich so, da wollte ich mich nur mit Menschen unterhalten, wenn die auch Musiker waren, von denen ich die Musik cool fand. Also sehr elitär eigentlich. Aber das war auch, da war ich ein junger Rebell so und wollte nicht mit Leuten schnacken, die scheiß Musik machen, so auf gut Deutsch. Heute genieße ich einfach Begegnungen, egal ob mit Musikern oder einfach Leuten, die was ganz anderes machen und bin erstmal grundsätzlich offen und zugewandt und habe Bock, Leute kennenzulernen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Wenn sie dann vielleicht sogar noch im Bereich Kindermusik unterwegs sind, finde ich das umso interessanter, sich da irgendwie auszutauschen. Dass unsere Musik die Kindermusik revolutioniert hat, das passt natürlich auch. Wir Rapper geben ja auch gerne mal ein bisschen an und tragen so ein bisschen dicker auf. Und das ist ja auch, das nähren wir ja auch selber, dieses Bild, dass wir so sagen, wir sind die Coolsten und so. Ne? Aber ehrlich gesagt, war das einzig wirklich Wichtige für uns, warum unsere Musik so ist, wie sie ist, war schon immer, dass die größte Aufgabe an uns selber war, Musik zu machen, die uns selber begeistert. Ich will die Musik selber hören und denken, ich finde das geil. Da steckt also weniger Kalkül oder Berechnung oder wir müssen den Musikmarkt für Kinder revolutionieren dahinter, als wirklich die stumpfe Motivation, Musik machen zu wollen, die ich selber feierbar finde oder die uns zu dritt gefällt. So.
Ja,
und und das ist eigentlich alles, ehrlich gesagt. Und wenn dann parallel noch so Sachen mitschwingen wie, ah, ihr habt da was ganz Neues gemacht und so, wir nehmen das gerne mit. So, schreiben wir uns gerne auf die Fahnen und sagen, ja, stimmt, haben wir schon sehr gut gemacht. Ja. So. Aber am Ende ist es so, Musik ist das Geilste für uns und wir wollen Musik machen, die wir selber lieben. Da fängt es an und da hört es auch ehrlich gesagt auf.
Ja. Ja, ich würde ja, wenn ich so drauf schaue, von außen auch sagen, wenn man von revolutionär sprechen möchte, dann liegt in meinen Augen das Revolutionärste darin, was ihr geleistet habt, vor allen Dingen in dieser Professionalisierung dessen, was ihr da tut, ja, oder was auch andere vor euch getan haben. Mhm. Ich meine, das ist für Kindermusikerinnen auch oft schwierig, muss man sagen, ne? Das Umfeld ist auch oft gar nicht so professionell aufgestellt und ihr bringt ja auch, das hast du eben schon angedeutet, alle drei ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, ja, also du hattest schon eine ganze Karriere mit echt hinter dir, der Pauli, hast du eben schon gesagt, war mit Fettes Brot lange unterwegs. Lukas kommt aus dem Theaterbereich, hat Tiger in den Club gemacht und so. Also da kommt ja sehr, sehr viel kollektives Erfahrungswissen auch zusammen, was ja so auch nicht unbedingt immer gegeben ist. Würdest du sagen, dass das ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ihr auch so erfolgreich werden konntet, weil ihr eben diese Erfahrungen schon hattet und insofern vielleicht auch einfach wusstet, was professionelles Arbeiten ausmacht und auf welches Umfeld ihr euch da so einlasst und so?
Das hat uns bestimmt geholfen. Also so, da hat jeder von uns was mitgebracht, was definitiv hilfreich war, dass deine Freunde Schiff zu Wasser zu lassen, so, das auf jeden Fall. Und dann haben wir aber auch durch unser Team, es sind ja nicht nur wir drei, sondern Danny und Philipp, unsere beiden Manager. Und Philipp ist zum Beispiel auch noch unser Lichtdesigner und Danny kenne ich seit 20 Jahren, der war früher mit den Hip-Hopern unterwegs, die ich immer toll fand und so. Wir zu fünft waren von Anfang an, wir waren nicht gierig darauf, dass es immer direkt höher, schneller, weiter auf die nächste Stufe gehen muss. Aber wir waren von Anfang an bereit, alles, was wir lernen können, alles, wo wir uns weiterentwickeln können, zu dieser Basis, die wir eh schon mitbringen, aber alles an Weiterentwicklung irgendwie dankbar einzuladen und zu sagen, okay, geil, nächste Tour machen wir einen Kinderbereich vor der Bühne, damit sich die Erwachsenen nicht mehr mit den in Reihe 2 mit ihren Kindern auf die Schulter stellen und den Hinteren die Sicht verbieten. Dann haben wir den Kinderbereich etabliert. Dann haben wir angefangen, so Treffpunkte für die Kinder, die sich vielleicht mal verlaufen oder zur Toilette müssen oder was trinken wollen oder kurz zu ihren Eltern wollen, uns auszudenken und so auch sozusagen konzeptionell weiterzudenken, als uns nur auf die Show zu konzentrieren, wenn wir auf die Bühne gehen und unsere Musik machen, sondern eben da nochmal uns dann zum Beispiel in Eltern hinein zu versetzen, die vielleicht das erste Mal mit ihrem doch noch jungen Kind in so eine Halle reinkommen. Wie schaffen wir es, denen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie ihr Kind jetzt gleich in so einen Pulk von 3000 anderen Kindern verschwinden sehen und dann für 90 Minuten bis 100 Minuten nicht mehr sehen werden, vermutlich so. Dass man auch anfängt, über sowas nachzudenken. Weißt du, das geht ja hinaus über, wir stellen uns in Proberaum und wollen einfach nur unsere Songs irgendwie gut hinkriegen, sondern wir versuchen da so ein Gesamterlebnis irgendwie den Leuten zu bieten, wo die dann merken, ah, die Jungs haben sich wirklich Gedanken gemacht. So. Und das ist was, wo wir auch nicht aufhören, dazu zu lernen, sondern das Gefühl haben, von Tour zu Tour wieder ein bisschen was Neues, eine neue Erfahrung, eine neue Erkenntnis mitgenommen zu haben. Und darauf haben wir total Bock. Aber die Basis ist schon das, was jeder von uns irgendwie mitgebracht hat durch Erfahrung, die er auch vorher schon gemacht hat. So. Ja. Darauf ließ sich gut aufbauen, ja.
Ja, ja. Okay, dann komme ich jetzt nochmal kurz auf den Genrebegriff zurück, ja? Über den haben wir eben schon mal gesprochen, ganz kurz. Dein Bandkollege Lukas hat in dem Podcast vom Netzwerk Kindermusik vor einigen Jahren so ein bisschen augenzwinkernd euch dem Genre Mainstream zugeordnet.
Klingt nach Lukas, ja, ja.
Ja, ja. Also Frage 1, würdest du da mitgehen? Und Frage 2, falls du da mitgehst, wie kann man denn, wenn man sich diesem Genre tatsächlich verpflichtet fühlt, wie kann man damit verantwortungsvoll umgehen? Das ist ja auch, hat ja auch so einen etwas negativen Beigeschmack, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist so Classic Luki, ey. Ich kann mir vorstellen, ich kann mir richtig seinen Gesichtsausdruck dabei vorstellen und er hat es bestimmt auch ein bisschen provozierend gemeint. Aber er hat ja auch ein bisschen recht. Mainstream weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man erstmal genau definieren, was ist das denn eigentlich? Ist das jetzt das, was sozusagen überall ist? Ist das der Mainstream? Das wäre natürlich schön, weil wir wollen gerne mit unserer Musik überall sein. Aber um hundertprozentig Mainstream zu sein, machen wir wahrscheinlich viele Sachen, die zu unmainstreamig sind und lehnen ja auch manches ab. Also es ist wirklich immer, man muss immer so von Fall zu Fall gucken. Wir sind zum Beispiel keine Band, die grundsätzlich ablehnt, jemals Werbung für irgendwas zu machen. Das ist in Ordnung, wenn es irgendwie passt, wenn wir das Gefühl hätten, ja, das ist ein Produkt, wo wir wirklich komplett dahinter stehen können und keine Bauchschmerzen damit haben, dann würden wir sowas machen. Auf der anderen Seite können wir, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, könnten wir es natürlich nicht machen und haben auch schon in der Vergangenheit sehr lukrative Angebote ausgeschlagen, wo man dann aber weiß, ja, okay, aber wenn ihr irgendwo auf der anderen Seite der Welt Kindern das Trinkwasser wegnehmt, ist das nicht was, wo wir uns als selbsternannte coolste Kinderband der Welt hinstellen können und sagen können, na komm, den Werbedeal nehmen wir nochmal mit. So, weißt du? Und wir haben zum Beispiel in einem Jahr auch, innerhalb von einer Woche waren wir erst, haben wir beim Fusion Festival gespielt. Hast du davon mal gehört?
Festival. Also ich kenne das Festival, ja, ja, aber jetzt nicht so dezidiert, dass ihr da gespielt hättet. Das
haben wir einen Auftritt gehabt und dann 4 Tage später waren wir in Stefanie Hertels großer Muttertagsshow.
Das ist ein Kontrastprogramm.
Und das war ein totales Kontrastprogramm und wir saßen da und dachten, guck mal, es ist doch irgendwie krass, dass wir gerade, also es gibt vielleicht nicht, und das ist nicht prollig gemeint, sondern wirklich so, ich glaube, das ist wirklich so, dass es nicht so viele Bands gibt, die das beides haben.
Mhm.
Weißt du,
ja,
die auf
ja.
der einen Seite ein cooles Konzert beim Fusion Festival spielen können und da eine tolle Zeit haben mit den Leuten vor der Bühne und dann aber auch die 70 plus Omis in Stefanie Hertels Muttertagsshow zumindest dazu bringen können, dass sie auch ein Grinsen im Gesicht haben. So, wenn das Mainstream ist, dann sind wir da. Aber ich glaube, wir sind irgendwo nicht so richtig greifbar.
Ja, ich kann mal noch einen zweiten Begriff reinwerfen neben Mainstream, der jetzt nicht spezifisch auf euch bezogen, sondern generell in diesem Kindermedienfeld natürlich immer wieder fällt. Und das ist der Begriff des Family Entertainment. Ja? Also es geht ja in der Regel bei Medienangeboten für Kinder immer darum, auch die Eltern irgendwie mit ins Boot zu kriegen, aus nachvollziehbaren Gründen so, ne? Sonst erreicht es die Kinder auch irgendwie nicht. Und trotzdem stellt sich dann ja immer die Frage, wie sehr muss man sich dem auch inhaltlich verpflichtet fühlen? Deswegen die Frage an der Stelle auch mal an dich so, wie geht ihr mit diesem Anspruch um? Ist das so eine Art Dogma von Kindermedienschaffenden oder macht es euch auch Freude, Eltern gleich mitzubedienen bei dem, was ihr tut? Wie kriegst du da so drauf?
Das macht uns Freude. Das war auch etwas, was wir von Anfang an nicht mit auf dem Zettel hatten, dass die Eltern auch ihren Gefallen an unserer Musik finden und dann vor allem auch bei den Live-Konzerten sich nicht leise im Hintergrund halten, sondern mitfeiern. Und das genießen wir total, dass wir das Gefühl haben, auch wenn wir Kinder und Eltern, wie eben erwähnt, voneinander trennen auf unseren Konzerten, ist es dennoch ein total gemeinsames Erlebnis, wo eben nicht so diese Trennungslinie zwischen Eltern und Kindern gezogen wird, sondern die feiern da gemeinsam, die teilen den Moment. Und ich bin ja selber auch Vater und weiß auch, wie oft es so ist, dass Eltern in ihrem Kosmos und die Kinder in ihrem Kosmos sind und dass es da auch natürlich zu Reibereien und Disharmonien kommt und so. Und dadurch genießen wir das dann total, die 1,5 bis 2 Stunden, die unsere Konzerte dauern, das richtig zu spüren, wie alle gemeinsam da abgeholt werden. Und deshalb sind wir genauso gerne eine Band für die Eltern wie für die Kinder.
Was aber ja auch manchmal zu Schwierigkeiten oder sagen wir Herausforderungen bestimmt führen kann. Ne? Ich greife mal so das Thema Humor beispielsweise auf. Ne? Also ihr schreibt ja viele Songs, wo wirklich so eine Art von Humor drin ist, der, man könnte fast sagen, dezidiert sich schon eher an Eltern richtet, wo man annehmen muss, dass Kinder ihn vielleicht gar nicht verstehen.
Mhm.
Und das ist ja fast ein No-Go. Das gab es früher zumindest so im Kindermedienfeld so gar nicht. Ja? Die Sachen, die für Kinder so waren, die waren auch wirklich dezidiert kindlich und das ist dann quasi die sichere Bank. Und mit Ironie soll man ihn ja schon mal gar nicht kommen, weil Kinder Ironie nicht verstehen können und so. Das sind alles so Dinge, mit denen ihr ziemlich deutlich brecht.
Ja.
Habt ihr für euch so, wie soll ich sagen, so eine Art inhaltliche Leitplanken gesetzt? Vielleicht auch erst so im Laufe der Zeit oder umgekehrt vielleicht auch rote Linien, wo ihr sagt, da dürfen wir auf keinen Fall drüber? Oder ist es gerade das Experimentieren mit diesen Grenzbereichen, was auch vielleicht den Reiz der Arbeit so ein bisschen ausmacht?
Es ist genau das, was du sagst. Es ist das Experimentieren mit den Grenzbereichen. Klar gibt es dann auch manchmal Sachen, wo wir sagen so, nee, okay, das geht jetzt nicht, weil wir da vielleicht irgendwo übers Ziel hinausgeschossen sind oder in unserer blauen Stunde etwas produziert haben. Das ist die, wenn wir anfangen, sehr crazy zu dritt zu werden und so ein bisschen drüber sind einfach. Das ja, gibt's bei uns auch, dass wir da einfach komplett drüber sind und so. Aber womit wir schon von Anfang an sehr gerne gebrochen haben, war dieses Bild davon, wofür Kinder sich interessieren, was aber von Erwachsenen thematisch abgesteckt wurde. Also das, was die Erwachsenen den Kindern sozusagen zugetraut haben oder zugemutet haben, wo das Interesse eines Kindes anfängt und aber auch vor allem, wo es aufhört, da haben wir super schnell gecheckt, ey, dieses Feld ist viel zu eng bespannt. Das stimmt so einfach nicht. Und Kinder haben Bock. Kinder sind ironiefähig. Kinder haben auch Bock, mal länger über Sachen nachzudenken oder vielleicht ein paar Jahre später erst was zu checken. Wir genießen auch die Vorstellung, dass wir in unserer Musik so manche Easter Eggs versteckt haben, die Kinder vielleicht jetzt noch nicht mit 7, 8 direkt peilen, aber wenn sie dann später da nochmal drüber nachdenken oder mit ihren Eltern in den Austausch gehen oder so, dann da nochmal was entdecken, was vorher so unentdeckt einfach da war, weil sie sich auf was anderes konzentriert haben. Oder auch zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist auch, dass wir haben einen Song, der heißt Elternvertreterwahl in der Kita. Das ist ein Problem, was wirklich nur Eltern kennen, weil Kinder zu diesen Veranstaltungen glücklicherweise nicht mitgenommen werden.
Circle, ja.
Und so. Und da könnte man ja nur meinen, okay, das hat mit der Lebensrealität der Kinder überhaupt nichts zu tun. Also interessiert die das auch nicht. Aber das ist halt ein Trugschluss. So, die Kinder finden das total interessant, auch mal mit in die Welt der Erwachsenen genommen zu werden, sich da ein bisschen umzuschauen und Dinge kennenzulernen, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten. Und wenn wir da jetzt viel länger noch weiter drüber reden würden, kommt man ja eigentlich dahin oder kann man dahin kommen, dass es ja auch um Kommunikation geht und Kommunikation ja auch Austausch ist. Es ist ja nicht nur die ganze Zeit, die Kinder sind in ihrer Welt und die Erwachsenen sind in ihrer Welt. Nein, wir können doch auch mal, wir können doch beides zusammenbringen, coolerweise, und dadurch vielleicht auch mehr Verständnis füreinander entwickeln. So. Und das funktioniert doch auf viel mehr Ebenen, als man ja vor einigen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht so noch dachte.
Ist das eher was du jetzt als Anspruch formulieren würdest, oder ist es eher was du tatsächlich auch erlebst, dass es ganz gut gelingt? Ihr kriegt ja wahrscheinlich auch viel Feedback von Kindern, Erwachsenen, Familien.
Ja, den Anspruch habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich jetzt so darüber rede, dann freue ich mich darüber, dass ich merke, ja, das hat sich da so hin entwickelt, aber das ist dann immer erst, sowas sage ich immer erst in der Rückschau. Das sind Dinge, die sich auf natürliche Art und Weise irgendwie entwickeln und über die ich mich aber freue, sie zu beobachten. Aber das ist nichts, was wir von Anfang an so forcieren. Da kommen wir wieder dahin. Also das lässt sich bei uns, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen, dass wir das Allermeiste wirklich intuitiv machen. Und wenn dann gute Dinge daraus entstehen, dann tun wir später so, als hätten wir die forciert. Aber in Wirklichkeit ist das eher aus einer Spiel- und Experimentierfreude entstanden, und in manchen Fällen geht das dann gut und dann kann man später sagen, ja, haben wir richtig schlau gemacht.
Ja, schön. Ja. Stichwort Entwicklung greife ich auch gerne nochmal auf. Also was ja auch so auffällt oder mir so auffällt, ich würde mal sagen, euer musikalisches Konzept, klar, das hat sich auch immer wieder ein bisschen verändert und weiterentwickelt über die Jahre, aber im Kern seid ihr dem, was du eben schon so beschrieben hast, ne? Die Basis ist Hip-Hop und drumherum passiert ganz viel Neues und Unterschiedliches. Das ist ja mehr oder weniger geblieben. Aber dafür ist das drumherum, wie ich finde, hat sich immer weiter ausdifferenziert und da haben so ganz krasse Entwicklungen stattgefunden. Über das Orchesterkonzert werden wir nachher nochmal sprechen, aber ich würde auch schon anfangen bei den Musikvideos, die ihr am Anfang so gedreht habt. Ja, auch für den Kindermusikbereich ziemlich neu, so viel Energie in die Produktion von Musikvideos zu stecken. Ihr habt bei dem letzten Studioalbum Ordentlich Durcheinander mit der Bild- und Tonfabrik die Ordentlich Durcheinander-Show produziert. Ja, auch so ein Format, das es so im Kindermusikbereich überhaupt noch nicht vorher gab. Ihr habt Hörspiele produziert inzwischen, ne? Tür zu, es zieht, ist auch gerade nochmal als Buch erschienen. Es gibt einen Ordentlich Durcheinander Podcast. Also es entsteht so ein ganzer Kosmos an unterschiedlichen Medienformaten um eure Musik herum und um euch als Band herum. ist das eher so eine Art karrierebezogene Notwendigkeit, sage ich mal? Also wir müssen irgendwie immer noch einen draufsetzen, damit wir interessant bleiben? Oder ist das auch eher etwas, wo du so sagst, das ist so ein innerer Antrieb, den wir da folgen? Wir haben einfach Bock drauf und dann machen wir es.
Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt in dem Fall beides so ein bisschen. Die größte Rolle wird, also ist und bleibt, glaube ich, der innere Antrieb, so Bock zu haben, sich breiter aufzustellen, klingt jetzt auch schon wieder so überlegt. Aber zum Beispiel, wenn du die Hörspiele ansprichst, Lukas kommt eher aus der Theaterwelt zum Beispiel. Und der hat irgendwie schon, bevor wir Songtexte gemeinsam geschrieben haben, hat er schon Drehbücher geschrieben. Und das ist so ein Part in ihm, der da ist und den er liebt und den wir auch von außen uns angucken und das krass finden, so, dass er da so, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht kann. Und dann finde ich es spannend, ihm dabei zuzugucken, wie er sich auf der Ebene auch auslebt. Und wenn wir das dann mit in die deine Freunde-Welt ziehen können und da irgendwie noch neue Geschichten erzählen können als die, die in 3- oder 4-minütige Songs passen, dann haben wir da total Bock drauf, das so auszuprobieren. Wir probieren dann aber auch erstmal aus und bevor wir irgendwem sagen, wir wollen das gerne machen, müssen wir erstmal checken, es muss erstmal so durch unseren Qualitäts-TÜV kommen, ob wir finden, dass das gut genug ist. Weil wenn man eine Sache gut kann, bedeutet das ja noch lange nicht, dass man auf allen anderen künstlerischen Bereichen da auch irgendwie alles abdecken kann. Und da sind wir schon auch insofern streng mit uns, dass wir sagen, es geht uns jetzt nicht darum, die Kuh zu melken, solange sie Milch gibt, sondern wir wollen wirklich das, was wir da veröffentlichen, muss zumindest für uns, ob das dann von draußen angenommen wird, ist immer noch mal steht auf dem anderen Blatt, aber unser Qualitätssiegel muss es haben. Nur dann können wir das mit breiten Schultern veröffentlichen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich trotzdem, da muss man auch so wirtschaftlich ganz realistisch denken, CD-Verkäufe zum Beispiel, ne? Das ist ja nun kein Geheimnis.
Schwieriges
Thema,
ne? Dass
das jetzt nicht, da investiert aber niemand mehr, weißt du so? Das ist jetzt nicht, das ist nicht der neue Bitcoin, so. Und da müssen wir uns dann natürlich schon überlegen, wenn wir, also wir sitzen ganz oft zusammen und denken, ey, wir wollen deine Freunde irgendwie für immer machen. Wir wollen, dass es, solange wir leben und da so viel Spaß dran haben, wollen wir das gerne für immer machen. Wir können aber nicht in 20, 25 Jahren noch 100 Minuten auf der Bühne rumspringen und das 50 Mal im Jahr machen. So, das wird irgendwann, so toll die Konzerte sind, irgendwann wird das nicht mehr gehen. Den Stimmbruch haben wir jetzt schon hinter uns, seit einiger Zeit. Und ins Studio zu gehen und Hörspiele aufzunehmen, macht ähnlich viel Spaß, wie Musik zu machen. Das ist irgendwie ein ähnlicher Prozess, auch wenn dann am Ende halt ein Hörspiel dabei rauskommt und keine Musik. Aber es ist trotzdem etwas, was uns wahnsinnig viel Spaß bringt und wo wir auch das Gefühl haben, da können wir auch geil kreativ sein. Und Pauli denkt sich dann irgendwelche Soundwelten aus und produziert da etwas, was, wenn man es dann später hört, wo man dann denkt, ja, ich bin dabei, so, ich glaube diese Welt, so. Und aus diesen beiden, also dieser Antrieb, weiter Sachen auszuprobieren und aber auch zu gucken, was machen wir, um, ja, keine Ahnung, wie lange es CDs noch gibt, aber um den wirklich sehr krass rückläufigen Tonträgermarkt, um dem irgendwas entgegenzusetzen. So, diese beiden Sachen sind's.
Ja, ich glaube, über den Aspekt der Wirtschaftlichkeit, ne, kann man viel sprechen, muss man aber im Grunde nicht, ist ja klar, dass man irgendwie auch gucken muss, wo man bleibt mit dem, was man so tut. Mich interessiert das wirklich nochmal viel mehr so auf dieser inhaltlichen Ebene. Ich bin persönlich ein Vertreter und großer Anhänger der These, dass gerade Medienangebote für Kinder so ein hohes Innovationspotenzial haben. Ne? Also zum einen, weil Kinder sowieso einfach sehr offen sind natürlich für viele Dinge, nicht nur im Bereich der Medien, mit denen sie sich beschäftigen, sondern so ganz generell und grundsätzlich. Und zum anderen aber auch, weil das zeigt ja euer Beispiel auch ganz gut, man so viele unterschiedliche Dinge machen kann und sie tatsächlich auch gerne angenommen werden, weil es häufig vielleicht viel mehr um die Beziehung zu den Protagonisten geht, also in dem Fall zu euch, als um das, was ihr konkret macht. Ich weiß nicht, ob du da so mitgehen würdest, also wenn ich so sage, Kindermedien oder Kindermedienschaffende sind auch so ein bisschen Pioniere so in diesem Bereich und können auch einfach ganz viel ausprobieren. Erlebst du das ein bisschen so?
In unserem Fall würde ich sagen, ja. Ich kann ja nur von dem ausgehen, was wir da selbst erleben. Und das ist so, dass wir so selber uns manchmal fühlen wie spielende Kinder, ist etwas, was wir, glaube ich, total genießen, dass das so, dass das ein seriöser Part unseres Lebens und unseres beruflichen Schaffens ist, eine Spielwiese zu betreten und sich da auszutoben.
Mhm. So. Mhm.
Das schätzen wir sehr.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Apropos schätzen wir sehr, du hast das eben auch schon mehrfach zitiert, ihr nennt euch ja selber im Untertitel, auch sicherlich ein bisschen augenzwinkernd, die coolste Kinderband der Welt. Ja, ist ja schon auch ein sehr selbstbewusstes Etikett.
Ja, sehr.
drehen wir den Spieß mal um. Was macht denn Kinder eigentlich zum coolsten Publikum der Welt?
In erster Linie würde ich jetzt mal sagen, die noch nicht Abgestumpftheit auf sämtlichen Ebenen. Wir kennen das zwar auch von einem erwachsenen Publikum, dass sie genauso begeisterungsfähig sind und in dem Moment, wo dann gemeinsam Lieder gesungen werden, dass sie sich da auch reinfallen lassen. Bei Kindern kommt aber, und nochmal speziell bei den Kindern, die zu unseren Konzerten kommen, dazu, dass sie vermutlich noch nicht so viele Konzerte in ihrem Leben besucht haben. Mhm. Und da dementsprechend noch kleine und mittelgroße leere Behälter sind, die nur darauf warten, gefüllt zu werden, und denen springt die Begeisterung und die Faszination halt so krass aus dem Gesicht während der ganzen Show. Wir mussten uns auch erstmal dran gewöhnen als Band, dass es bei unseren Konzerten dazugehört, dass bevor die Kinder nach ja 3-4 Liedern, also es kann auch mal bei dem einen oder anderen schneller gehen, aber bevor sie in diesen Eskalationsmodus schalten, Hände hoch, alles mitsingen und irgendwie schwitzen und tanzen und springen und so, dass sie erstmal auch die ersten Lieder einfach nur mit offenem Mund und sehr, sehr bewegungslos, fast schon statuenhaft vor der Bühne stehen und erstmal nur gucken und staunen müssen, was da alles los ist und gar nicht wissen, wo die zuerst hingucken sollen. Ja, so, ja. Auf uns oder auf das Bühnenbild oder das Licht oder die anderen Kinder so. Es ist erstmal alles sehr viel. Und dann, nach wie gesagt 3 oder 4 Songs, gehen sie aber dann, können sie auch scheinbar gar nicht anders, als sich so von der Welle mitnehmen zu lassen. Und dann haben die eine krasse Zeit gemeinsam mit uns auf der Bühne. Was ich gerne noch mache, ist, wenn das letzte Lied gespielt ist und dann das Saallicht wieder angeht und dann irgendein Auslasssong läuft, dann so von hinter der Bühne irgendwo noch heimlich zu gucken, was dann passiert, so, weil dann hast du so diese, dann gucken die sich erstmal um und es ist so, dass wie so ein Film, der jetzt geendet hat und die müssen sich erstmal kurz wiederfinden, sind so, was ist hier gerade passiert und so, und manche bleiben noch da vor der Bühne und gucken einfach so noch so geradeaus oder singen noch weiter, andere suchen völlig euphorisch so ihre Eltern und fallen denen in die Arme, also das ist eine besondere Stimmung, die nach so einem Konzert herrscht und das ist irgendwie auch schön zu beobachten, was so davor und danach passiert. So, es gibt immer das davor, dann das währenddessen und dann das danach. Und da auch so viel, ja, so stumpf das klingt, aber so viel Glück zu erleben, ist was sich bei den Kindern sowieso nicht, aber auch bei uns mitteljungen Bandmitgliedern, was sich nicht abnutzt, so, sondern was immer wieder special und geil ist, so.
Ja, wenn du auf eure Konzerte gerade nochmal zu sprechen kommst, auch das hast du eben ja schon mal angedeutet, ihr habt euch inzwischen ja auch echt ein ziemlich ausgeklügeltes System überlegt, damit diese vergleichsweise großen Veranstaltungen, ne, mit 3, 4, 5.000 Leuten für alle Beteiligten auch irgendwie entspannt ablaufen, ne? Also ihr habt, glaube ich, so Bändchen für die Kinder, ne, wo die Telefonnummern draufstehen, die Kinder sind in einem separaten Bereich, ihr habt die Sammelpunkte und so, du hast das alles eben schon beschrieben, schon wirklich sehr, sehr verantwortungsbewusst quasi daran gegangen, damit das auch für alle cool ist. Trotzdem auch da nochmal so die Frage hinsichtlich der Grenzen, die das möglicherweise auch hat. Also gibt es irgendwo auch eine Grenze, wo ihr sagen würdet, größer darf das eigentlich nicht werden oder kann das nicht werden, eben weil es für Kinder ist und weil es sie ab einem bestimmten Punkt möglicherweise auch überfordern könnte oder so?
Wir hatten das mal bei einer Kapazität von 1.500 Menschen, dass wir dachten, okay, mehr sollte es jetzt nicht werden. Weil das wird ja irgendwann, da verliert man dann total den Überblick. Das war aber ein Irrtum von unserer Seite, weil wie sich rausgestellt hat, ist es eigentlich eher so, dass je größer die Hallen werden, also wenn du dann von 1.500 plötzlich den Schritt zu 5.000 machst, dass das in der Regel doch eher so ist, dass es da mehr Toiletten gibt, mehr Wege, mehr Möglichkeiten, das alles gut zu choreografieren, als in so kleineren Läden. So, wo es dann oft irgendwie, da gibt es ja nur einen Durchgang, wo die Kinder irgendwie durch können und so. Und wir haben dann, also wir wurden eines Besseren belehrt, dass es eben nicht so ist, dass größer auch gleichzeitig unübersichtlicher bedeutet, sondern dass es eigentlich eher das Gegenteil ist. Und trotzdem, was ich vorhin sagte, das kann sich auch nochmal ändern, kann sein, dass wir unsere Meinung dazu nochmal ändern, aber jetzt ist es eigentlich seit einigen Jahren so, dass wir sagen, 5000 ist eine geile Größe, das ist schon groß und mächtig und es ist aber nicht in unseren Augen zu groß so. Weil was uns schon noch wichtig ist, ist, dass wir, egal wie groß die Halle ist, dass so ein Gefühl bleibt von, wir müssen jetzt noch keine Leinwände hier hinhängen, damit man sieht, was auf der Bühne passiert.
Ja,
weißt du? Ich find LED-Wände irgendwie geil bei Konzerten. Das kann ja auch so künstlerisch mitgenutzt werden. Und trotzdem ertappe ich mich selber immer dabei, wie ich dann nur noch da drauf starre.
Mhm.
Und dann auch manchmal ein bisschen frustriert danach bin und denke so, naja, aber ich habe eigentlich schon genug Screens im Alltag, auf die ich so starre. Warum muss ich jetzt das bei einem Konzert auch noch machen? Trotzdem kann sich eine Stimmung auch über so Screens geil live übertragen. Aber wir haben es lieber, wenn die Kinder auf die Bühne gucken, als auf große Leinwände.
Ja, sehr schön. Flo, ich würde jetzt gerne mal dieses Gespräch, ich sag mal, in der Form ein bisschen unterbrechen und einfach nochmal ein anderes Gesprächsformat hier einführen, wenn das für dich okay ist.
Ja.
Ich hätte ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet.
Ja.
Würde dir also zwei Begriffe einfach vorlesen. Du darfst dich für einen von beiden entscheiden. Wegen mir darfst du auch den einen oder anderen gerne nochmal kommentieren oder ich hätte nochmal eine Rückfrage, aber das muss jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wäre das okay für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Dann schließen wir erstmal nochmal bei dem Thema an, das wir gerade schon hatten. Konzerte, live oder im Studio?
Wenn ich jetzt sage, das eine bedingt das andere, lässt du das gelten oder muss ich mich entscheiden? Weil ich finde gerade die Abwechslung von beiden, also nach einer langen Tour freue ich mich so sehr darauf, erstmal nicht mehr auf Tour zu sein und mich im Studio einschließen zu können mit den Jungs und da Musik zu machen. Und wenn wir das aber ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht haben, dann haben wir so Bock, wieder auf Tour zu gehen. Und es ist wirklich das Wechseln, das Abwechseln von beiden, was unserem Leben so die Qualität gibt, glaube ich.
Kann ich verstehen. Und ich bin da auch nicht so streng, was das Entscheiden angeht.
Na, Gott sei Dank.
Nimm es als Gesprächsanlass. Ja, genau.
Okay.
Guter Text oder gute Musik?
Okay, wir müssen direkt weitermachen. Auf jeden Fall auch beides. Aber wenn ich mich da entscheiden muss, und das könnte ich sogar machen, dann würde ich sagen, gute Musik.
Mhm.
Weil ich finde, bei guter Musik kann man immer auch, du kannst einen Text auch zur Seite schieben und die Musik gibt dir ja auch schon ein bestimmtes Gefühl. Du kannst auch deinen eigenen Text oder dein eigenes Gefühl in die Musik legen und es muss gar nichts mit dem zu tun haben, was da erzählt wird.
Ja, ja. Dann mal aufs Inhaltliche geschaut, Bildung oder Unterhaltung?
Na, wichtiger natürlich Bildung. Also schon, wenn mich die Politiker fragen würden, wo müssen wir jetzt unbedingt Geld rein investieren, sage ich, Bildung, steck das verdammt nochmal in die Bildung. Nichtsdestotrotz ist Unterhaltung wichtig, um nicht verrückt zu werden.
Fühlt ihr euch denn eine Art Bildungsanspruch auch verpflichtet in dem, was ihr macht?
Nee, gar nicht. Wenn da was bei rumkommt, so, wo die Leute was draus ziehen oder wenn wir zufällig aus Versehen irgendwelche Werte zwischen den Zeilen vermitteln, ist das schön. Aber das ist jetzt nichts, was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass Musiker mit einem Bildungsauftrag unterwegs wären.
Dann schauen wir nochmal auf eure frühen Vorbilder vielleicht. Rolf Zukowski oder Frederik Fahle?
Ja, Rolf. Ne? Was soll ich sagen? Rolf ist unser Freund. Frederik Fahle hat auch tolle Musik gemacht. Wir haben sogar mal einen Song von ihm neu interpretiert. Stille heißt er.
Ja.
Und schätze ich in seinem musikalischen Werk auch sehr. Aber Rolf ist einfach unser Kumpel, also eindeutig Rolf.
Okay. Dogmen oder Prinzipien?
Beides irgendwie schwierig. Wir zwingen uns in der Band auf jeden Fall, ist tatsächlich öfter mal Thema, dass wir sagen, wir versuchen nicht so dogmatisch zu sein. Manchmal sind wir es nämlich aus Reflex. So, und dann zwingen wir uns gegenseitig, holen wir uns da wieder runter von den dogmatischen Pferden, auf denen wir da manchmal sitzen. Deshalb sag ich mal Prinzipien, ne?
Okay. Kinder unterfordern oder überfordern?
Oh, Alter, das ist ja fies, ey. Ja, auf gar keinen Fall überfordern. Weil was soll, also, bei der Unterforderung könnte man jetzt doch, jetzt spontan, mal sehen, ob ich meine Antwort später vielleicht noch bereue, aber spontan würde ich sagen, bei einer Unterforderung, eine Unterforderung macht ja Raum für vieles mehr. Wer unterfordert ist, kann sich zum Beispiel der wunderbaren Langeweile widmen, die zu Unrecht so einen schlechten Ruf hat und damit was anstellen. Wer überfordert ist, kann gar nichts mehr, weil nichts mehr geht. So, deshalb dann doch lieber die Unterforderung.
Macht Sinn, auf jeden Fall. Pädagogisch wertvoll oder wertfrei?
Pädagogisch wertvoll gerne, aber gerne ohne Klugscheißerei und Zeigefinger. Es löst in mir immer so ein, das habe ich schon in meiner Kindheit gehabt und nie wirklich ablegen können. Ich gehe dann direkt grundlos dagegen, wenn mir jemand mit den richtigen Sachen kommt, aber wenn das Scheiße transportiert, so, dann kann ich das nicht mehr annehmen. Deshalb finde ich pädagogisch wertvoll oft schwierig, so, weil ich da auch, ja, es kommt immer drauf an, wie man etwas vermittelt und wie gut man das an den Mann oder die Frau oder den Jungen oder das Mädchen oder sonst was bringt. So, wie transportiert man etwas? Aber wenn es cool transportiert ist, dann natürlich gerne pädagogisch wertvoll.
Okay. Über das Tonträgergeschäft hast du ja eben auch schon ganz kurz gesprochen. Das sind nicht die neuen Bitcoins, wie du so schön gesagt hast. Die nächste Frage hat ein bisschen damit zu tun. Tony oder Spotify?
Tja, wir haben Tony. Es gibt einen deiner Freunde, Tony. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Mache ich, glaube ich, aber auch nicht, wenn ich sage, das, was unterm Strich für die Musiker und Musikerinnen übrig bleibt von diesen sehr krassen Tony-Abverkäufen, ist eine Frechheit. Das ist wirklich, ich kenne das so oft, wenn Leute mit mir so aus dem Freundesbekanntenkreis so, hey, wir haben euren Tony gekauft. Und ich denke, geil, da haben wir gar nicht mal so viel von. Aber es ist, du weißt, wir sind dann so wie, es ist was ganz anderes, ob man eine CD oder einen Tony kauft. Und gut, Spotify kann man jetzt auch darüber reden, dass das, was da an Millionen eingenommen wird, nicht unbedingt fair verteilt wird, sondern dass damit diejenigen, die eh schon sehr viel haben, noch mehr bekommen. Und die da vielleicht irgendwo unten rumkrebsen und noch nicht super bekannt sind, viel zu wenig bekommen. Ehrlich gesagt, beides nicht so geil, aber trotzdem wichtige Tools im Leben eines Musikschaffenden.
Naja gut, das irgendwie muss es sich ja noch neu sortieren. Ne? Ich hoffe, dass das Ende der Fahnenstange dann noch nicht erreicht ist, aber der klassische Tonträgermarkt, hast du ja eben schon gesagt, der ist mehr oder weniger tot. Ne? Also da wird nicht mehr viel passieren.
Ja. Vinyl ist ein bisschen am Zurückkommen, aber halt, jetzt haben auch nicht alle einen Plattenspieler zu Hause stehen, ne?
Ja. Macht ihr aber auch, ne? Ihr veröffentlicht auch auf Vinyl, ne?
Wir veröffentlichen auch auf Vinyl, aber dann immer nur in sehr kleinen Auflagen und so für Liebhaber halt, ne? Aber es ist ein, glaube ich, es ist ein Medium, wo die Haptik einfach schön ist und eine Platte hat was, da gibt man gerne ein bisschen Geld für aus, weil das sieht einfach toll aus, fühlt sich gut an und ist so eine geile, zeitlose Art, Musik zu hören.
Ja. Ein paar habe ich noch. Teamarbeit oder Einzelkämpfer?
Teamarbeit.
Muss man wahrscheinlich nicht weiter kommentieren, ne? Also merkt man ja auch.
Nee, also grundsätzlich, so. Ja. Wir waren am zu Beginn unserer Bandgeschichte waren Pauli, Lukas und ich schon noch drei Einzelkämpfer, würde ich sagen. Und da haben wir dann auch auf kreativer Ebene viele kleine Streits darüber gehabt, wo unser Sound so hingehen soll. Und die sind vor allem immer dann hitzig geworden, wenn jeder versucht hat, einfach nur seinen Schuh durchzudrücken, weil er Angst davor hatte, dass ihm was weggenommen wird. Lukas wollte immer ein bisschen mehr singen, wollte ein bisschen mehr Melodie. Ich wollte immer ein bisschen mehr Schmutz, wollte ein bisschen mehr Rap. Und es hat tatsächlich zwei Alben so gedauert, zwei Jahre insgesamt, bis wir gemerkt haben, wie viel mehr Spaß es uns bringt, wenn wir keine Angst mehr davor haben, dass der andere einem da in der Musik was wegnehmen will, sondern wenn wir versuchen, das, was wir beide auch jeweils an dem anderen schätzen, musikalisch, und da gab es super viel, wenn wir das irgendwie dazu bringen, zu verschmelzen, so, ich meine, dafür machen wir doch eh Musik zusammen, dass wir hoffen, dass da irgendwie Dinge zusammenkommen, und auch ab da hat es uns sehr viel mehr Spaß gebracht, gemeinsam Musik zu machen. Also je mehr wir auf Teamarbeit gesetzt haben, desto schöner wurde unser Leben. Deshalb auf jeden Fall Teamarbeit.
Schön pathetisch geframed, ja.
Ja.
Detaillierte Planung oder Hallo Zufall?
Detaillierte Planung.
Schon, ne?
Und dann in dem Moment, wo Musik gemacht wird oder wo wir uns kleine Freiräume erschaffen und Dinge entstehen sollen oder so, da gerne gar nichts planen, sondern einfach kommen lassen und passieren lassen und machen und ausprobieren und wegwerfen und wieder neu machen. Aber alles, was den kompletten Rest, der nicht rein kreativ ist, sondern Touren, Album veröffentlichen, Videodrehs, Promophasen und so, da sind wir mittlerweile, das planen wir im Grunde circa 2 Jahre im Voraus.
Ja, krass. Ja.
Und das machen wir nicht selber. Da kommen dann wieder Danny und Philipp mit ins Spiel und unsere Bookerin Marcella, die wir dafür auch brauchen. So, weil wir, also sowas darfst du nicht den Kreativen überlassen. Das müssen seriösere Menschen machen.
Ja, lass ich mal unkommentiert. Ich habe noch einen letzten aus diesem Feld, der entweder oder Fragen. Mit Instrumenten oder ohne Instrumente?
Bei der Orchestertour jetzt zum Beispiel mit sehr vielen Instrumenten.
Ja.
Und sonst aber gerne ohne Instrumente, und das liebe ich auch. Ich freue mich riesig darauf, das jetzt auszuprobieren und dieses Abenteuer mit so vielen tollen Musikern und Musikerinnen anzugehen. Und ich weiß aber auch, dass ich mich schon wieder auf unsere Jahresendtour dann freuen werde. Zurück in die Komfortzone und nur wir drei und gib ihm. So.
Naja, genau. Du sprichst es gerade nochmal an und natürlich wollte ich diese Brücke jetzt auch gerne nochmal bauen. Also lass uns auf jeden Fall nochmal kurz über die Tour, die jetzt ansteht, mit der Stüber Philharmonie sprechen. Für die, die es nicht wissen, muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Also im April geht's los. 10 Shows, glaube ich, habt ihr geplant, ne? Deutschlandweit mit der Stüber Philharmonie. Das ist so ein ehrenamtliches Sinfonieorchester, ziemlich groß. 80 MusikerInnen, hast du eben gesagt, ne?
Ja, mit uns.
Mit denen ihr eben...
80.
Mit euch dann 80, ja, mit denen ihr gemeinsam da unterwegs seid. Wie aufgeregt bist du mit Blick auf diese Tour?
Sehr. Ich fühle mich ein bisschen wie vor der allerersten Tour, die wir überhaupt gespielt haben.
Mhm.
Weil es halt wirklich ein komplett neuer Rahmen wird. Natürlich bringen wir jetzt durch die letzten 13 Jahre genug Bühnenerfahrung mit, um nicht plötzlich Gefahr zu laufen, dass wir nicht wissen, was wir sagen sollen oder so, oder auch von der Macht dieses Orchesters irgendwie erschlagen zu werden und uns dann plötzlich ganz klein zu fühlen. Das wird schon alles funktionieren. Aber alleine, dass Lukas und ich, also wenn wir normale Deine-Freunde-Konzerte spielen, sind wir schon sehr in diesem Macht-mal-Lärm-Modus. So, unsere Stimmen sind dann sehr laut. Unser Mischer André sagt uns auch zwischendurch auf unser In-Ear-Monitoring so, Jungs, brüllt mal nicht so. Ne? das kommt einfach aus uns raus, wenn wir vor so vielen Menschen stehen. Und da jetzt leisere Töne anschlagen zu müssen, einfach weil das ein ganz neuer Rahmen ist, der das auch verlangt, das löst bei mir schon ein krasses Gefühl von Aufregung aus. Und auch, dass die Kinder dann, es wird keinen Kinderbereich geben. Die Kinder werden neben ihren Eltern auf Stühlen sitzen und sich ein Konzert angucken, wo es unsere Lieder zu hören gibt. Aber die werden in einem ganz neuen Gewand präsentiert. Also es wird einfach etwas komplett Neues sein. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da gehe ich total cool und ohne jede Form von Aufregung oder Angst dran. So, das ist erstmal so, oh Gott. Es ist aber auch einfach Respekt vor der Situation. Wir haben aber auch immer, wenn wir in den letzten 13 Jahren mal unsere Komfortzone verlassen haben und so dieses Gefühl von Aufregung, manchmal vielleicht sogar ein bisschen ängstlichen Gefühlen, wenn wir uns dem gestellt haben, es hat sich immer gelohnt. Es war immer gut. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sich das auch bei mir im privaten Bereich immer gelohnt hat, das zu machen. Und dementsprechend ist Aufregung und ein bisschen Angst auch da, aber die Vorfreude und der Bock, sowas zu erleben und mal musikalisch was völlig anderes zu machen, überwiegt alles andere. Und ich glaube, dass sich das auch übertragen wird. Also bei den Proben, die wir letztes Jahr im Sommer hatten, da haben wir uns ja schon eine Woche mit dem Orchester getroffen. Unser Manager hat zwischendurch geweint.
Auch schön.
Und das war dann schon so, okay, wenn den das jetzt so sehr berührt, er kann nicht der einzige Mensch sein, der davon jetzt getoucht wird sozusagen. Das wird was Besonderes. So.
Erlebst du das als eine Art von Aufwertung eurer Musik nochmal? Also einfach mit so einem riesen Orchester, das in so einen ganz anderen Klangkosmos zu überführen?
Ja, also Aufwertung, ja doch. Also was auf jeden Fall wirklich, was wir faszinierend fanden, war, dass wir haben manche Songs sind ein bisschen virtuoser, aber manche sind auch einfach nur 4 Akkorde, die dann nochmal eine leichte Variation im Refrain haben. Sehr überschaubare Harmonien, alles ein bisschen einfacher gestrickt sozusagen. Und das jetzt in umgeschrieben, da gab es ja einen Arrangeur, der hat dann unsere Musik genommen und hat sie einfach auf diese 75 oder wie viele es sind, einzelnen Instrumente umgeschrieben. Alle haben ihre eigenen Noten dazu bekommen. Es sind jetzt natürlich viel, viel mehr Zwischentöne, die da plötzlich zu hören sind, die es vorher nicht gab. Wo unsere Musik zwar das Bett und die Basis für darstellt, aber diese Töne gab es vorher nicht. Und das ist schon Wahnsinn zu sehen. Also was das auch für eine Arbeit für denjenigen gewesen ist, der das da macht. Und für den Dirigenten Tim, der das alles so beisammenhält und sich auch mit ausgedacht hat. das ist was, was wir selber natürlich nicht leisten könnten und wo das jetzt total spannend ist, mal mit anderen Energien irgendwie da zusammenzukommen und zu gucken, wie klingt das alles, wenn wir das jetzt gemeinsam machen. So, das wird krass.
Ja, wart ihr an dem Prozess, das Arrangement-Schreiben so ein bisschen beteiligt oder lief das komplett autark?
Nee, das lief komplett autark. Damit haben wir wirklich gar nichts zu tun gehabt. Da hat Lukas sich zwar sehr für interessiert und dann im Nachhinein auch sehr viel dazu ausgetauscht mit demjenigen, der das gemacht hat, weil er halt selber auch Noten lesen kann und das da irgendwie total spannend fand, wie sowas funktioniert. Was wir gemacht haben, war natürlich in Absprache mit dem Dirigenten auch und dem Arranger die Songs auszuwählen, weil auch die sind jetzt nicht zu 100% die, die wir jetzt auswählen würden, wenn wir in unserem normalen Setup auf Tour gehen, sondern die müssen natürlich auch schon so gewählt sein, dass sie sich von einem Orchester irgendwie gut umsetzen lassen. Und dadurch spielen wir jetzt Lieder das erste Mal wieder, die wir vielleicht vor 12 Jahren das letzte Mal gespielt haben. Einfach weil das dann diejenigen sind, die sich von einem Orchester gut umsetzen lassen.
Wir haben ja vorhin auch einmal schon kurz darüber gesprochen, wie das am Anfang so war, als ihr so in die Venues gekommen seid, wo normalerweise nur Musik für Erwachsene läuft, ja, und mit welchen Widerständen es man da vielleicht auch zu tun hat. Mhm. Jetzt ist es so, dass ihr auch nochmal in ganz anderen Konzertsälen spielt. Also ich weiß, in Köln, Berlin und Hamburg ist auf jeden Fall die Philharmonie jeweils der Städte so. Das sind ja sehr etablierte Kulturräume, könnte man sagen, wo auch nicht unbedingt jeder rein darf. Und normalerweise eher sowas wie E-Musik, wenn man dieses Label benutzen möchte, dann gespielt und dargeboten wird. Wie war das denn jetzt? Musstet ihr da auch nochmal so Widerstände überbrücken oder wird eure Musik jetzt auf einmal auch als E-Musik wahr und ernst genommen und die Türen standen euch einfach offen?
Bis jetzt mussten wir keine, also sind wir da auf nicht viel Widerstand gestoßen. Vermutlich auch, weil das jetzt doch schon vielen irgendwie ein Begriff ist und wenn sie dann hören, okay, die kommen mit einer kompletten Philharmonie, dann ist das auch nicht, da stellen sich jetzt nicht viele Leute vor Ort die Frage, was wollen die denn hier? Also diesen Punkt haben wir irgendwie überwunden. Und trotzdem wird das total spannend zu sehen. Ich glaube, diese Konzerthäuser, die haben da auch ihre eigenen Abläufe und werden vermutlich nicht so oft Bands wie uns da haben. Hm. Aber hey, auch da werden wir mit guter Laune reinspazieren und hoffentlich mit noch besserer Laune wieder rausgehen. Und dann haben wir am Ende mal eine Tour durch Konzerthäuser gemacht, die wir so sonst vermutlich nie als Band betreten hätten. Ja. Und das ist auch sehr reizvoll für uns.
Na schön. Flo, wir sollten langsam mal zum Abschluss kommen. Ich habe dich jetzt schon hier sehr, sehr lange auf Trab gehalten. Ich habe noch ein paar letzte Fragen mal so zum Abschluss, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu rahmen vielleicht. Ne?
Ja.
Über Rolf Zukowski hast du jetzt schon mehrfach gesprochen, ne? Guter Freund von euch, früher Förderer eurer Musik. Und bis heute ja auch ein Mensch, der allen Eltern und Familien im Grunde genommen bekannt ist, weil viele seine Musik ja auch immer noch hören. Ja? Die Sachen sind teilweise über 40 Jahre schon alt und trotzdem werden sie heute noch genauso gehört, wie halt eben auch schon so in den 80ern. Würdest du mitgehen, wenn ich jetzt mal behaupte, dass Kinderlieder von diesen kurzen Verwertungszyklen, die die Unterhaltungsindustrie sonst so hat, dass Kinderlieder davon entkoppelt sind und die einfach irgendwie eine längere Halbwertszeit haben als andere Art von, sagen wir mal, Popmusik?
Wenn sie es richtig geschafft haben, rein in die Kinderzimmer, und das hat Rolf ja auf beeindruckende Art und Weise mit seinem musikalischen Machtwerk geschafft, dann glaube ich schon, dass das so ist. Ja, weil das hat eine andere, Kinder hören sich ihre Lieblingssongs einfach, die lassen sie nochmal ganz anders und viel tiefer rein, als das, was wir hören, wenn wir das Radio kurz anschalten. So, doch, davon bin ich überzeugt, ja.
Glaubst du, dass euch dieses Schicksal auch widerfahren wird?
Ich 13 hoffe,
Jahre das, habt ihr ja jetzt schon.
Also. Ich hoffe es doch. Es wäre schön. Es wäre schön.
Jetzt haben, also ich weiß nicht, wie du es jetzt so wahrgenommen hast. Ich habe versucht, einen wirklich größeren Rahmen zu ziehen in diesem Gespräch so und euch in diesem ganzen Kindermedien, Kindermusik-Kosmos auch nochmal so ein bisschen besser zu verorten. Und wir haben ja auch eben ganz am Anfang schon ein bisschen über so einen gesellschaftspolitischen Anspruch gesprochen. Ja, du wirst über so viele Dinge ausgefragt, die gar nicht dezidiert unbedingt was mit eurer Musik zu tun haben. Würdest du dir und euch und eurer künstlerischen Arbeit vor allen Dingen einen Impact zusprechen, der über musikalische Unterhaltung möglicherweise auch hinausgeht? Und wenn ja, welcher könnte das sein?
Das kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt manchmal, wir haben manchmal jetzt Begegnungen mit jungen Menschen, die so Anfang 20 sind, die zu uns kommen und wirklich sowas sagen wie, ihr wart meine Kindheit, so, ihr habt mich durch meine komplette Kindheit begleitet, was dann für uns immer erstmal so ein kleiner Schockmoment ist. Und dann wird mir aber klar, wenn ich darüber nachdenke, ja klar, meine Jahre zwischen 30 und 40, da ist auch viel passiert. Ich habe Kinder, Familie gegründet und so weiter. Aber für jemanden, der in diesen 10 Jahren von 10 bis 20 gelebt hat, ist ja gefühlt wirklich nochmal, also es ist ja die ganze Jugend, die da eigentlich stattfindet in diesem ein Jahrzehnt. Und wenn dann, wie eben beschrieben, so junge Erwachsene jetzt auf uns zukommen und sagen, ey krass, ihr wart meine Kindheit und danke und so, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir da für manchen mehr bedeuten, als einfach nur, die haben ein paar Lieder gemacht. So. Aber also bei aller auch Augenzwinkernden, wir sind die coolste Kinderband der Welt, Proll-Thematik, die wir dann selber gerne mal an den Tag legen, das kann ich nun wirklich nicht sagen, ob wir damit mehr bewirkt haben oder so. Aber wenn Leute zu uns kommen und uns das sagen, dann freut uns das auf jeden Fall sehr.
In irgendeinem Interview hast auch du, glaube ich, mal gesagt, ich lese einfach mal vor, ne? Wir sagen uns immer wieder, dass wir das so lange machen wollen, wie es nicht peinlich ist. Was müsste denn passieren, damit dieser Kipppunkt, dass es dann eben doch peinlich ist, möglicherweise doch erreicht ist? Hast du dann von einer Vorstellung im Kopf, wie das aussehen könnte?
Es müsste sich die, also das, was die jungen Menschen und die Kinder interessiert und womit sie sich auseinandersetzen müssen und die innerfamiliären Dynamiken, die so herrschen, die müssten sich so krass verändern, dass wir plötzlich keinen Plan mehr davon haben. Und da also, wenn wir anfangen müssen zu raten als Band, wenn wir nicht mehr wissen, sondern wenn wir anfangen müssen zu raten, dann wird es, glaube ich, peinlich. So, weil dann sind wir unserer Substanz beraubt. Ich glaube, was viele Leute an uns schätzen, ist, dass sie merken, dass wir einen Blick auf die Dinge haben, wie sie sind. Und dann müssen wir sie nicht so beschönigen, immer zwanghaft, sondern haben eher Freude daran, sie so zu benennen, wie wir sie empfinden. Und das holt dann die Leute ab, weil sie denken, ja, die sagen es so, wie es ist irgendwie. Und wenn wir das verlieren, dann hört auch unsere Musik gleichzeitig auf, interessant zu sein, glaube ich. Vielleicht würden wir uns dann aber was Neues überlegen oder Sachen anders machen. Wir machen jetzt auch schon Sachen anders, als wir sie vor 10 Jahren gemacht haben und würden auch so manchen Text jetzt schon nicht mehr so schreiben, wie wir ihn vor 10 Jahren geschrieben haben. Weil wir auch manche Bilder so bedient haben, wo wir selber drauf zurückgucken und denken, krass, das war ein bisschen, bisschen altbacken, wie wir da auf manche Sachen vor 10 Jahren geguckt haben. Bei dem Song Ohne meinen Brudi, wenn wir dann davon reden, dass wir Pferde uncool finden und sowas. Sowas, was angeblich Jungs, die angeblich Pferde doof finden und sich und dann darüber ihre Männlichkeit definieren oder so, würden wir jetzt heute nicht mehr schreiben. So würden wir jetzt auch nicht sagen, cancel das weg. Aber da haben wir uns irgendwie auch seitdem weiterentwickelt oder sehen das jetzt anders. Und solange das aber passiert, solange man das Gefühl hat, okay, wir müssen uns mal irgendwie neu justieren, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir einen guten, klaren Blick auf die Dinge haben, so, solange können wir auch weitermachen.
Ja. Macht das ruhig noch ein bisschen. Also ich werde an dieser Stelle gerne einmal ein Kompliment los für das, was ihr schon so geleistet habt, musikalisch. Aber ich finde tatsächlich auch weit darüber hinaus so, weil ihr an vielen Stellen doch wirklich, ich bleib mal bei diesem Wort, schon ein paar Dinge revolutioniert habt, die in diesen Kindermusiksegment vorher gar nicht so existiert haben und stattgefunden haben. Also großen Respekt und viel Anerkennung dafür.
Danke.
Und ich danke dir vor allen Dingen für deine viele Zeit und für dieses Gespräch. Danke, Flo.
Ja, habe ich sehr genossen. Ich danke dir auch und alles Gute.
Alles Gute dir auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.